was du gelernt bzw. noch nicht gelernt hast. Und um auf dieses Ereignis vorzubereiten, kriegen wir drei Briefe. Einmal die Augen lassen nach, dann haben wir eine Brille. Das zweite ist, die Zähne werden wack. Nee, das kommt zum Schluss. Das zweite ist, die Haare werden grau. Ich habe auch schon diesen Brief gekriegt. Ich glaube, wir haben auch ein paar Leute hier unter uns. Du schon, Michael?
Ja.
Hast auch schon eine kleine Notiz gekriegt. Und dann als letztes fangen die Zähne an zu wackeln. Und das sind die drei Warnbriefe, die sagen, Mensch, bereite dich vor, du bist nur vor kurzer Zeit hier. Nutz deine Zeit richtig. So heißt das. So, heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, was ehrlich gesagt mein Lieblingsthema ist. Ich muss mal sehen, wo wir das finden im Originaltext. Das ist im 18. Kapitel. Ich glaube, Text. Kann sich nur noch um Zeitalter handeln, bis ich es gefunden habe. Doch, hier ist es. Super. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 In Berlin traf ich einen Menschen, der eigentlich den Anstoß für diese Vorlesung gab. Sofort. Der sagte mir, also, ich weiß, dass du ein Krishna-Mönch bist, aber ich möchte dir mal sagen, wo existiert denn euer Krishna? Zeige mir einen Beweis für ihn. Ich kann mein Haus anfassen, ich kann meine Frau und meine Kinder berühren, ich kann sie sehen, ich kann in mein Auto einsteigen und die harte Karosserie fühlen und es anstellen. All das existiert, das ist wahrnehmbar, das ist sichtbar. Aber wo existiert denn euer Krishna? Nur in so ein paar Büchern. Das ist alles, was ihr von ihm habt. Sonst gibt es nichts. Das sagte der. Und dann sagte ich, danke für deinen Punkt. Und fragte ihn, bist du ernsthaft diesen Verstoß gegen alle menschliche Vernunft unternehmen, dass nur das, was du anfassen kannst, was du sehen kannst, beziehungsweise schmecken kannst, dass nur das existiert. Willst du so etwas Dummes sagen? Ja, sagte er. Ist aber nichts Dummes, ist etwas sehr Intelligentes. Sagte ich, zeig mir bitte Liebe. Zeig mir Hass. Kannst du diese Substanz mir zeigen? Hast du schon mal gesehen, wie eine Frau sich um ein Kind sorgt, von dem alle sagen, gib es, warum sorgst du dich so um das Kind? Dieses Kind ist zurückgeblieben, hat Eiter um die Augen und Ohrschmalz aus den Ohren und schreit. Was findest du an dem? Die Mutter sagte, Liebe finde ich an dem. Das kann man nicht sehen. Das spürt man. Das ist auf einer anderen Ebene zu sehen. Und da habe ich ihm weiter gesagt. Du, stell dir mal vor, ich komme zu dir nach Hause. Oder ich komme zu einem Freund nach Hause. Zu dir werde ich wahrscheinlich gar nicht eingeladen werden. Und der Freund hat für mich gekocht, wie heute. Ich spüre, dass irgendwie in dieser Küche ist gekocht worden. Und dann wird das Essen ausgeteilt. Ich habe einen Teller mit Essen vor mir. Und mein Freund, der für mich gekocht hat, fragt mich, wie findest du denn das? Wie schmeckt es dir? Und ich nehme ein Thermometer, also ich habe einen Kompass, einen Thermometer habe ich auch irgendwo in Berlin, und stecke das in das Gemüse herein und sage, 37,5 Grad. So finde ich das. Dann sagt der Freund, das meinte ich nicht. Ich meinte, ist da nicht irgendwas anderes da? Ich kann jetzt nur das wahrnehmen im Augenblick. Dann sagt mir der Freund, also, ich glaube, du hast zu wenig geschlafen die letzte Nacht. Schlaf noch ein bisschen mehr. Du musst das schmecken. Und dann, wenn du schmeckst, dann wirst du vielleicht sogar so weit gehen und sagen, danke, du hast dich für so lange Zeit in die Küche für mich gestellt und mein Lieblingsgericht gemacht, Erdbeeren mit Schlagsahne. Danke. Und ich fühle so viele, viele Dinge lassen sich einfach nicht so mit den Sinnen messen und erfassen. Und ein Mensch, der seine ganze Realität reduziert auf nur allein das, was er mit den 5 wahrnehmenden Sinnen wahrnehmen kann, führt ein sehr armes Leben, weil ihm ein Universum der Gefühle entgeht. Viele Menschen heutzutage kennen vielleicht nur gerade einen Fingerhut voll von Gefühlen, weil die so materialistisch geworden sind und ihre Wahrnehmung dermaßen reduziert haben und eingeschränkt haben, dass da nichts wahrgenommen werden kann mehr von den feinen Nuancen, ganz zu schweigen dann von Gott. Es gab mal einen Mönch, der in ein Dorf von Atheisten eingeladen wurde. Und die Atheisten haben ihn gefragt, wo ist dein Gott? Es gibt keinen Gott, wir können den nicht sehen. Der Mönch sagte daraufhin, ach, jetzt bin ich so lange gereist, ich kann jetzt nicht gleich mit euch argumentieren. Könnt ihr mir bitte ein Glas Milch geben? Und daraufhin brachten die Farmer natürlich gerne ein Glas Milch. Und der Mönch nahm das Glas Milch so hoch, wie ich es mache, und fragte dann, ich habe gehört, dass in Milch Butter ist. Wo bitteschön ist die Butter? Ich kann sie nicht sehen. Da waren die überhaupt nicht drauf eingerichtet, die Atheisten. Ja, also das ist da in der Milch drin. Ja, bitte zeigt mir das bitte und redet nicht so etwas Unverantwortliches. Also zeigen, so genau zeigen kann man das dir nicht. Aber es gibt einen Vorgang, den man benutzen kann, um die Butter, die in der Milch enthalten ist, sichtbar zu machen. Man nennt das Kirnen. Und dann machte ein Bauer, brachte so ein Kirngerät, so wie so ein Quirlstab mit so einem, so einem Holzstern da. Und machte so. Und nahm dann den Kirnstab und dann war an den Ecken dieses Kirnstabes tatsächlich eine goldgelbe Substanz, die man abnehmen konnte und ja, als Butter identifizieren kann. So, mit diesen beiden Aussagen, meinem Berliner Erlebnis und meinem und diesem dieser alten Lehrgeschichte, möchte ich bildhaft zwei Dinge, die ihr eigentlich schon, glaube ich, verstanden habt, nochmal erwähnen, als Voraussetzung für das Verständnis der jetzt kommenden Vorlesung. Wir können Gott nicht mit diesen Sinnen so wahrnehmen. Wir können seine spirituelle Form nicht so erkennen. Im Bhagavatam wird für Menschen, die sehr materialistisch und nach außen gerichtet sind, zwar gesagt, die Flüsse sind die Venen in Gottes Körper und die Berge seine Knochen und die Vogelwelt, die bunte, zeigt seinen künstlerischen Sinn wieder. Aber das sind Analogien, die uns zu Rückschlüssen ermutigen auf eine spirituelle Wahrheit. Krishna letztendlich ist nicht durch materielle Sinne wahrzunehmen, weil er von einer spirituellen Natur ist. Sat, Chit und Ananda. Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen. Wie willst du Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen sehen? Da kannst du selbst eine Brille nehmen und das wirst du nicht so sehen können. Das ist in einer anderen Begriffswelt zu Hause, diese Dinge. So ist Krishna auch in der spirituellen Welt zu Hause. Und ihn zu erkennen, ist nur möglich durch einen spirituellen Vorgang. Jeder Mensch lernt das, was er lernt, lernt die Wirklichkeit, für die er geschult wird. Viele von euch gehen ins Internet. Ich bin nicht geschult, im Internet zu sein. Ich weiß nicht mal, wie man einen Computer an- und ausstellt. Dafür gibt es Sadanandi. Ich habe keine Ahnung. Selbst heute hat Gorahari sich kaputt gelacht. Ich hatte ein Mobiltelefon in der Hand und das hat dann diese Musik gemacht. Das konnte ich noch verstehen. Aber dann fing das plötzlich an zu beben. Ich habe gesagt, warum bebt denn das jetzt? Ich habe totalen Schreck gekriegt, weil ich habe zuerst gedacht, Gorahari, was hast du hier für ein Schweinkram? Ich dachte, das bebt wegen einer erotischen Massage. So dachte ich. Und dann klärte mich aus, nein, das ist nicht für sowas. Ja, aber die Leute tragen sowas doch in der Tasche, habe ich gefragt. Für was bebt das denn? Nein, das ist nicht für sowas. Das ist dafür da, dass man das kann man ausstellen, wenn das Baby schläft zu Hause und dann bebt das und dann weiß man, da ruft jemand an. Ich hatte gedacht, das ist was anderes. Ich habe das erste Mal, das war unglaublich erschrocken, ist mir erst aus der Hand gefallen, das Telefongerät, weil ich irgendwie dafür Sekretäre habe. Ich weiß, heutzutage lacht man darüber, aber ich glaube, das wäre euch auch recht, wenn ihr Sekretäre für bestimmte Bereiche des Lebens habt, braucht ihr euch nicht zu verstricken damit. Ich müsste geschult werden, um in die Welt des Internets Einlass zu finden. Und dann könnte ich plötzlich eine Information rauskriegen, wie viel Grad es jetzt in Australien ist. Das ist kein Problem für jemanden, der das Internet kann und so weiter. Ich kann was anderes. Ich bin für was anderes geschult worden im Leben. Und habe Zugang zu etwas anderem, zu anderen Bereichen, in die mein spiritueller Meister mich hat einblicken lassen. So, deine Wirklichkeit ist immer ganz und gar abhängig von deiner Schulung, die du hast. Naja, also als ich das Telefon bebte da, also ich war nicht so ein Schlimmer in meiner Vergangenheit, aber schlimm genug, um zu wissen, was das ist. Hab dann gedacht, das wird sowas sein. Also hab den Gurahari angeschaut, mein lieber Mönch, was machst du da? Jeder Einzelne hat seine Wirklichkeit und seinen Wirklichkeitsbegriff einer Schulung zu verdanken, die er bekommen hat. Es war einmal, das habe ich einmal erzählt, es kam einmal ein Indianer nach New York herein und mitten in dem unglaublichen Straßenlärm von Manhattan sagte er: Halt! Ich höre eine Grille zirpen. So, sein Freund sagte: Hier gibt's kein Leben mehr, das haben wir erfolgreich ausgerottet. Aber der Indianer machte so und dann überquerte er diese große Avenue. Das ist ein Riesen, also ist so breit wie die Elbe bei Überschwemmung, so ist diese Avenue gewesen. Und ist dann rübergegangen zu einem kleinen Busch, den der Amerikaner gar nicht wahrgenommen hatte, und holte mit seiner Hand liebevoll eine Grille heraus. Er war geschult worden in der Natur, er hörte das. Der Amerikaner fragte ihn daraufhin: Woher hast du dieses übermenschliche Gehör, was es dir erlaubt, in diesem riesen Straßenverkehrslärm das Zirpen einer Grille zu hören? Und wirklich, es ist unglaublich laut. Es ist so laut, dass es dir ins Ohr und auf den Solarplex schlägt. So laut ist es in Manhattan. Es sind ungefähr 8 Lanes, sind das 8, wie gesagt, Spuren. Ja. Woher hast du so ein übermenschliches Gehör? Und daraufhin sagte der Indianer: Ich habe kein übermenschliches Gehör. Ich bin nur geschult worden in der Natur. Und dann sagte der Indianer: Ich möchte dir ein Beispiel geben, worauf ihr hier in der Großstadt geschult werdet. Und er holte sein Portemonnaie heraus, öffnete das, holte so ein paar Centstücke, das ist eine Währung, heraus und ließ es auf den Asphaltboden fallen. Sofort drehten sich 20 Leute um. Es war ein Riesenverkehrslärm, Auspuffgase, fluchende Taxifahrer, quietschende Reifen, alles war voll mit diesem unmenschlichen Verkehrsgetöse von Manhattan, aber 20 Leute hatten's gehört. Das yelled. Das Geld. Yelled, sagt man in Köln. Das bewegte sie, dafür waren sie geschult, das ist schließlich das Finanzkapital der Welt und das konnten sie deswegen wahrnehmen. So, wenn wir Krishna wahrnehmen wollen, wenn wir Gott wahrnehmen wollen, wenn das unsere Wirklichkeit werden soll, müssen wir einer spirituellen Schulung, uns in eine spirituelle Schulung hineingeben. Und diese spirituelle Schule beinhaltet 4 Klassenräume, die wir durchwandern können, die Krishna in der Bhagavad Gita angibt. Und ich möchte euch heute gerne diese 4 Schulungswege vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich euch innerhalb einer ganz kleinen Vorlesung darin ausbilden kann. Außerdem bin ich selber noch in der Schule. Ich bin noch nicht so fortgeschritten. Aber ich glaube, wenn ich sie euch andeute und ihr vielleicht mit in der ersten Klasse oder ihr könnt auch in der zweiten Klasse anfangen oder der dritten Klasse anfangen, um euch da zu schulen, dann werdet ihr unglaubliche Verwirklichung machen. 100%. Krishna verspricht das in der Gita. Er sagt, es ist kein Zweifel daran. So, ich lese euch den Text mal, wo Krishna darüber spricht, vor und dann können wir kurz durch die einzelnen Punkte gehen. Manmanabhavamatbhakto Majajimang namaskuru Mamevaisyasi satyang te Pratijane priyosime. Krishna spricht das hier. Denke immer an mich. Werde mein Geweihter. Verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. Als Krishna vor 5000 Jahren, schon wieder ein bisschen länger, erschien war auf der Erde, hatte er eine sehr freundschaftliche Beziehung zu dem Kshatriya-Prinzen Arjuna. Und Arjuna sah ihn, ständig, hatte ständig sein Darshan. Krishna hatte viele Wunder gewirkt, um Arjuna in der Schlacht von Kurukshetra zu beschützen. Also, und seine schützende Hand über ihn gehalten. Und Prabhupada spricht hier, sagt hier etwas über Arjuna. Dieser vertraulichste Teil des Wissens wird Arjuna mitgeteilt, weil er Krishnas inniger Freund ist. Das ist aus der Erläuterung. Jeder, der Arjunas Pfad folgt, kann ebenfalls Krishnas inniger Freund werden und die gleiche Vollkommenheit wie Arjuna erreichen. Hare Krishna, wirst du uns verlassen schon? Krank? Musst du dich hinlegen? Kommst du denn zum Essen? Ja, zum Essen. Wir essen ja nachher. Also, das ist zur Stärkung, meine ich, dass du nicht auf den Hund kommst. So, die gleiche Vollkommenheit wie Arjuna wird hier versprochen für jemanden, der diesen Pfad folgt. Die Vollkommenheit Arjunas ist, dass er ganz unmittelbar in der Nähe Gottes ist. Also unglaublich. Was sind denn diese vier Unterweisungen? Erstmal muss ich euch sagen, dass in der Bhagavad Gita über 700 Texte drin sind. 746 oder sowas, weiß es jemand? Von euch? Sind 700 und noch was Verse, von denen sich kein einziger wiederholt. Ist sehr komprimiert. Es gibt jedoch zwei Texte, die fast identisch sind. Das ist dieser Text, den wir vorgelesen haben. Und dieser gleiche Text kommt nochmal, ist eigentlich der gleiche. Am Ende des 9. Kapitels vor. Ich habe euch eben aus dem 18. Kapitel vorgelesen. Also genau in der Hälfte kommt er nochmal vor. Und ist da, strategisch platziert. Das liegt daran, dass dieser Text der Schlüssel ist, der das ganze Buch für uns öffnet. Ohne diesen Schlüssel zu haben, kommst du nicht in die Gita herein, genauso wie du ohne einen Schlüssel nicht in einen Palast hineinkommst. Also, das ist ein Verständnisschlüssel, der uns ein Verständnis eröffnet, was wir sonst nicht haben. Man nennt das in Sanskrit den Paribhashita Sutra. Nicht? Den Sutra heißt Text, der das ganze Werk öffnet. Das ist das Thema der Gita, um das es geht. Ich weiß nicht, wer von euch klassische Musik hört, aber es gibt bei klassischer Musik so Themen. Die kommen immer wieder vor, dann gibt es Ausschmückungen dieses Themas, dann kommt das wieder nach einem Satz vor. Und wenn du weißt, was das Thema der Musik ist, dann kannst du verstehen, wie das alles zusammenhängt. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Nicht erschrecken. Und dann kommt das noch mal wieder vor. Aber jetzt weiß ich schon nicht genau, wie ich das singen soll, weil das so kompliziert ist. Aber es ist immer das Gleiche. Also es kommt vor, aber in anderen Spielarten. Und du kannst es verstehen, diese Melodie kannst du sehen, wenn du die reine Melodie, um die es geht, einmal identifiziert hast. Und die habe ich euch eben auf norddeutsche Art vorgesungen. Also so ähnlich. Ich weiß auch gar nicht mal welches. Ich habe das alles vergessen. Ich bin mit klassischer Musik groß geworden, aber jetzt habe ich das alles vergessen. Nur ein paar Sachen kann ich noch mich erinnern. So, die Bhagavad Gita hat auch ein Thema sozusagen, ein inhärentes Thema, von dem alles andere ablegt, wie Musikstücke, die von einem bestimmten Musikthema weggehen und Spielarten und Verschnörkelungen und so weiter machen. Und dieses Thema ist dieser Text, der eben als einziger Text doppelt vorkommt. Dieser Schlüsselvers. Der erste Punkt ist, denke immer an Krishna. Das ist ein ganz interessanter Ratschlag. Du bist nämlich das, was in deinen Gedanken ist. Mensch, du bist das, was du denkst. Das ist deine Wirklichkeit. Das ist für dich deine Realität. Ich möchte euch ein Beispiel aus der Psychologie geben. Man spricht da von Prägungen, die einen Menschen prägen und die dafür sorgen, wie der sein Leben führt. Das Sanskrit-Wort ist Sanskaras, tiefe Eindrücke, die da drin sind und die einen Menschen regieren. Das war einmal ein Pilger, so erzählt man sich, der eines Tages zum Ganges ging. Er musste 4 Wochen pilgern, um den Ganges endlich zu erreichen. Und dann kam er zur Ganga hin und machte eine Ganga-Puja, wie jeder Pilger. Wer von euch war schon mal in der Ganga? Klasse. Oh ja. Man nimmt dann eigentlich, die Hand, schafft man, also macht man voll mit Gangeswasser, und indem man ein Mantra rezitiert oder einfach Hare Krishna sagt, tut man 3-mal diese opfernde Geste machen und dann das Wasser der Ganga in die Ganga zurückgeben. Damit will man ausdrücken, Ganga, ich habe nichts anderes dir zu geben. Ich bin ein unbedeutender Mensch. Ich habe keine Geschenke, die deiner würdig wären. Bitte sei zufrieden mit dem, was du mir gegeben hast, nämlich dein Wasser. Das gebe ich dir zurück. Das ist deiner würdig. So, nachdem man das 3-mal gemacht hat, dann nimmt man dann nochmal das Wasser, so, und respektvoll trinkt man es. So, unser Pilger tat das nach allen Regeln der Kunst, nahm dann seine Hände so und schlürfte das Wasser aus. Und als es ausschlürfte, war ihm, als sei dort eine Kaulquappe drin. Manche Leute leben in der Stadt und wissen nicht, was eine Kaulquappe ist. Wisst ihr alles, was ein junger Frosch? Ja. Das war ein Riesenproblem. Er war Zeit seines Lebens Vegetarier. Und sagte, da gehe ich zur Ganga, dem heiligsten aller Flüsse, und werde, so sagt man in Indien, ein Nicht-Vegetarier. Man spricht gar nicht das Wort Fleisch aus, weil das ist schon zu weit hinterm Mond. Dann werde ich ein Non-Veg, sagt man, ein Nicht-Vegetarier. Und hatte ein Riesenproblem damit. Er ging aus der Ganges heraus, merkte plötzlich, wie sein Herz unglaublich klopfte, aber richtig hart. Es war fast too much. Dann wurde das unregelmäßig, dann konnte er sich gerade noch so abstützen wie Maitreya Muni. dann ging er so runter. Dann war er am Liegen und starb. Er starb tatsächlich dahin. Die Leute sammelten sich um ihn. Was ist los mit dir? Ich bin am heiligsten aller Orte ein Non-Veg geworden. Na, was hast du denn gemacht? Was hast du denn gegessen? Einen jungen Frosch, eine Kaulquappe. Ach, sagten die Leute, die Strömung ist hier so dermaßen intensiv, dass es gar keine Kaulquappen hier geben kann. Hier gibt es nicht mal Frösche. Das hast du dir eingebildet. Frösche gibt es bei uns nur in den Teichen. Nicht in dem da schnell dahin fließenden Gangastrom. Du bist gerettet, also du alles ist okay. Ich hab's genau gesehen. Du hast eine Einbildung genau gesehen. Das ist, was du gesehen hast. Es nützte nichts. Er wurde immer schwieriger mit dem Herzen. 3 Tage lag er schon da und siechte dahin. Irgendwann kam denn da ein Sadhu, das heißt ein heiliger Mann, vorbei. Die Dorfbewohner sagten ihm, kannst du ihm nicht helfen? Er stirbt an einer Einbildung. Er denkt tatsächlich, er hätte sich gegen die heiligen Regeln verstoßen und sei ein Froschesser geworden. Der Heilige untersuchte das, fragte ihn nochmal sicher, was ist dein Problem? Mein Problem ist Sünde, Erzsünde, Ursprungssünde, sagte der Mensch. Ich bin Fleischesser geworden. Ich sterbe jetzt vor Kummer. Der Heilige sagte, bitte sei intelligent. Tja, was? Vielleicht lebt die Kaulquappe ja noch. Sei intelligent, erbreche dich. Ich will das nicht so deutlich machen. So, während das so kam, hatte sich der gute Sadhu in seinen kleinen Becher eine Kaulquappe von einem nahegelegenen Teich bringen lassen. Und als das also alles sich der Schwerkraft übergab, da nahm er schwupp und die Kaulquappe und schüttete das in das liquide, ich will das jetzt nicht so ausdrücken vom Essen, vom Fassadum, schüttete das rein und sagte, sie lebt, sie lebt. Jetzt nimm die Kaulquappe und bring sie in den nächsten Teich, tu sie nicht in den Ganges, dann würdest du nämlich eine Kaulquappe töten. In der Ganges können die nicht überleben. Nimm sie zum Teich. Der Mann, danke, du hast mir das Leben gerettet, nahm die nicht in die Ganga, da wirst du sie umbringen. Natürlich nicht, denn in der Ganga können ja Kaulquappen ständig nicht sein, sagte der Mann und brachte sie zum Teich und gab sie in den Teich und da wurde dann ein anständiger Frosch draus aus dieser Kaulquappe. Liebe Leute, wir lachen über diese schöne Geschichte aus der indischen Psychologie, die verdeutlichen soll, wie sehr Prägung, hier sehen wir eine typische Angstprägung, einen Menschen dazu bringen, sich Dinge einzubilden, die überhaupt nicht da sind, und die aber sein Leben und sein Sterben regieren. Die vedischen Schriften sagen, jetzt bitte festschnallen, jetzt wird's intensiv, dass jeder von uns so einer Täuschung unterliegt. Wir glauben nämlich, wir seien der Körper und haben vergessen, dass wir eine unsterbliche Seele sind und richten unser Leben dementsprechend nach materiellen Eckpfeilern und materiellen Gewinnen, die uns materieller Genuss oder auch Wissen und über diese Welt geben kann. Ja? Diese Freuden vergehen wie ein Nebelgeschwader über Jenas Bergen oder Jenas Hügeln, wenn da die Sonne der Erkenntnis raufstrahlt, dass wir eine ewige spirituelle Seele sind. Und wenn wir auf dieser Ebene leben wollen, dann ist es sehr wichtig, dass wir es lernen, nicht mehr an materielle Dinge zu denken, sondern an Krishna. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht ein Hobby für die Hare Krishna Bewegung, das ist überlebensnotwendig für viele, für die Menschen, die unserer Zeitepoche. Denn ihr merkt ja, was passiert, wenn man nicht über spirituelle Dinge denkt, wie die meisten Leute. Dann ist man seinen materiellen Anhaftungen total ausgeliefert. Ich habe neulich bei Prabhupada im Bhagavatam einen tollen Satz gelesen. Darf ich euch den sagen? Der ist ziemlich intensiv. Also wie Prabhupada spricht er mit dieser kristallklaren Klarheit, die manchmal Dinge in ein Licht rückt, wie wir es gar nicht gewohnt sind zu sehen. Prabhupada sagt da, solange es uns nicht gelingt, unsere Anhaftung auf die höchste Persönlichkeit Gottes zu übertragen, besteht absolut keine Chance oder keine Möglichkeit, dass wir frei werden von materiellen Anhaftungen. Nicht? Von materiellen Verhaftungen, die uns beherrschen und die uns sagen, du musst jetzt trinken oder du musst jetzt Fernsehen sehen oder du musst jetzt dies oder jenes tun. Nicht? Alles diese Anhaftung an die Benefits, die uns Karma und Jnana geben können, materieller Genuss oder Wissen über diese Welt. So, diese Anhaftung zu übertragen, fängt an, wenn wir das Denken übertragen. Das Leben eines Menschen verändert sich dann, wenn er das Denken verändert. Ihr alle habt angefangen, über spirituelle Dinge zu denken in eurem Leben. Da seid ihr jetzt hier in dem Jena Tempel. Hare Krishna. Gerade wo wir von Krishna sprechen, kommt er. Shishiradha Kanaya Lala Ki. Hey. Radha und Krishna, die mit uns reisen. Schon seit vielen Jahren. Vielleicht können wir noch so ein Teelicht dahinstellen, dann sind die so schön beleuchtet. Gibt es das eins? Wenn das schwierig ist. Oh, yes. Go-Party ist nicht so praktisch veranlagt, oder?
Ja,
Aufgabentrennung. Wenn ein Mann zum Beispiel anfängt, über eine Frau nachzudenken, oder eine Frau über einen Mann, dann wird etwas in Gang gesetzt, was bei Antaryami Shakti zu einem Baby geführt hat. Ne? Antaranga, ja. Ne? Der hat angefangen, über eine Frau nachzudenken in seinem Leben. Und jetzt ist er stolzer Vater von einem Prachtbaby geworden. So, unser Leben beginnt sich zu verändern, wenn unser Leben beginnt im Galopp sich zu verändern, wenn wir es lernen, über Krishna nachzudenken. Das ist, deswegen lesen wir in den vedischen Schriften. Deswegen hat Prabhupada so viel Wert darauf gelegt, dass seine Bücher in die verschiedenen Sprachen der Welt übersetzt wurden und er hat immer wieder gesagt, er hat sie in erster Linie geschrieben, nicht er hat sie für seine Schüler, also für die Leute, die den spirituellen Pfad an Schreiten geschrieben. Er hat natürlich die ganze Welt als Menschen angesehen, die potenziell den spirituellen Weg beschreiten werden. Das fängt eben an mit dem Denken, ne? Wo wir überzeugt auch werden. Ich kann mir vorstellen, bei euch war es auch so, ihr hattet vielleicht am Anfang viele Fragen, viele Zweifel auch, ist das denn richtig so mit dem Krishna-Bewusstsein? Und dann hat sich euer Denken langsam in diese Richtung bewegt. Aber es sind noch ganz viele Horizonte vor euch, die ihr erreichen könnt, wenn ihr anfangt, über diese Dinge nachzudenken. Ich merke, ganz ehrlich gesagt, über die Jahre, die ich im Krishna-Bewusstsein verbringe, dass ich eigentlich überhaupt nichts weiß. Also, weil es immer so viel neue Dinge zu entdecken gibt. Ich hab zum Beispiel diese Bhagavad Gita übersetzt vom Englischen ins Deutsche mit Prito Prabhu zusammen und Veda Vyas. Ich habe gestern einen Text gelesen. Ich habe gedacht, ich kenne ihn ja noch gar nicht. Ich habe den noch nie gelesen. Das hat mich was habe ich denn gemacht? Habe ich das tatsächlich übersetzt? Das ist total neu, dieses Konzept, was da in meinem Denken. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt das, dass das immer neu ist und immer neu aufgeht? Das liegt an einem Verständnis, was man die Spota-Theorie nennt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, aber wir haben bestimmt viele, die es gewohnt sind, tief nachzudenken über Themen. Spota-Theorie bedeutet, dass der Sinn anders ist als das Wort, was du direkt vor den Augen aufscheinen siehst. Dieses Wort muss, so sagt diese Theorie, die muss eine Spota-Evolution machen, das Wort. Was heißt das? Der Sinn muss aufbrechen, ungefähr wie ein Same, der bricht, und dann kann daraus ein Baum wachsen. In den vedischen Schriften ist also ein Wissen enthalten, was, Prabhupada benutzt das Wort, offenbar werden muss. Offenbart. Diejenigen, die Gelehrten, die Bücher lesen, aber nicht eine spirituelle Schulung haben, werden das nicht verstehen können. Obwohl sie vielleicht die Texte auswendig gelernt wiedergeben können. Es gibt Sanskrit-Gelehrte, in Bonn zum Beispiel kenne ich einen, also in Berlin ist auch eine. Ne? Es gibt viele, die können dir das ganze Buch hersagen, die haben aber nichts verstanden. Weil das für sie, dadurch, dass es ihnen an spiritueller Praxis mangelt, ist der Same nicht aufgegangen. Der Sinn des Wortes hat sich ihnen nicht offenbart. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben. Stellt euch mal vor, wir haben einen Kirschbaum. In Weimar kenne ich einen Kirschbaum mit den besten Kirschen, dass ich den vergessen konnte über so viele Jahre. Liegt daran, dass ich nicht genug Gemeinschaft mit Antaranga Shakti habe. Stellt euch mal vor, ein Kirschbaum, dessen Kirschen auf einer Marmormauer reflektiert erscheinen, also als Schatten. Wenn ich jetzt komme und diese Schatten auf der Mauer essen will, werde ich mir nur die Zähne zerbrechen. Denn der Schatten ist total verschieden von der Substanz, obwohl eine gewisse äußere Ähnlichkeit besteht. So ist auch der offenbarte vedische Text total verschieden von dem Wort, was du lesen kannst, sagt diese Spota-Theorie. Deswegen hat Prabhupada immer den Shloka zitiert. Yasya deva parabhaktir tathadheva yataguro kas tasyaite katita hyata prakashante. Prakashante heißt offenbar Mahatmana. Nur jemand, der Vertrauen hat in die höchste Persönlichkeit Gottes und den Guru, dem wird die Bedeutung des vedischen Wissens offenbar. Sonst liest du das und du verstehst es nicht. Ich habe gerade einen Text gelesen, von Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ist ein spiritueller Meister, der seine Punkte sehr scharf formuliert, und der sagte, war ein Text über Bhaktivinod Thakur, der sagte da, die Leute, die Bhaktivinod Thakur verstehen, ohne Devotees zu sein, haben Bhaktivinod Thakur nicht verstanden. Die Devotees jedoch, die Bhaktivinod Thakur nicht kennen, aber Devotees sind, haben Bhaktivinod Thakur erkannt. Das gibt keinen Sinn auf der materiellen Ebene, dieser Satz. Es geht darum, dass das Wissen und Wissen nicht das Gleiche sind. Mit anderen Worten, offenbartes Wissen von intellektuellem Wissen ist völlig verschieden. Intellektuelles Wissen hat auch niemals die Kraft, einen Menschen von materiellen Anhaftung zu befreien. Nur offenbartes, realisiertes Wissen kann einem Menschen auf diesem Wege helfen. Sonst geht das nicht. So, wir sind an dem Punkt, denke an Krishna. Du musst dein Denken leiten lassen von den vedischen Schriften, welches du studierst unter der Aufsicht, erkundiger Aufsicht, und kommst dann in den Bereich hinein, wo du das Wissen tatsächlich spürst und offenbarst, und du siehst es dann. Also um an Krishna zu denken, heißt es immer, werden uns diese offenbarten Schriften in die Hand gedrückt, wir müssen die Shastras lesen. Und das ist wichtig, dass man das unter der kundigen Führung macht. Ihr wisst von Lord Chaitanya Mahaprabhu, als Chaitanya Mahaprabhu nach Südindien kam, kam er in den Tempel von Sri Rangam. Wir haben einen Gast aus Indien da. Did you visit Ranganath in Sri Rangam, South India? North India, Acha, yes. Da gibt's diesen tollen Ranganath-Tempel. Und da saß in einem der Innenhöfe, da gibt's viele Innenhöfe. Wer war von euch schon im Ranganath-Tempel, wenn ich fragen darf? Also Südindien ist wirklich eine Reise wert, weil da die, im Gegensatz zu Nordindien, noch diese alte vedischen, also Überbleibsel der alten vedischen Kultur sind. In Nordindien gab es immer wieder die Konquistoren, die Mogulen, die sehr oft die Kultur niedergemacht haben, nicht? Und die alten Tempel zerbrochen haben. In Südindien gibt es richtig noch alte Zeitdokumente, Bauwerke. Deswegen ist auch der Vorgang des Nordens sehr oft Kontemplation, weil man musste den Tempel im Herzen haben. Und in Südindien ist groß angelegt der Deity-Verehrung. Noch immer, sieht man noch immer. So. Ja, dieser Brahmana saß jetzt da in der in dem Innentempel, und er las die Bhagavad Gita. Aber wie las er sie? Manatski bavolu muboto. Und alle lachten, Mensch, so ist das Sanskrit nicht. Die lachten schallend. Und er versuchte da weiterzulesen. Er konnte nicht lesen. Lord Chaitanya war auch zu der Zeit in Sri Rangam und sah diese Szene, wie der Brahmana da las und ein Meer von Schaulustigen um ihn herum lächelte und ihn auslachte. Dann war er mit seiner Lesung fertig. Wollte aufstehen. Lord Chaitanya sah in seinen Augen Tränen der Berührtheit, der inneren Ekstase. Lord Chaitanya ging zu ihm hin und sagte, ich möchte mit dir sprechen. Du liest die Bhagavad Gita. Ja, sagte der Brahmane, ich bin ein Brahmana, der nicht sehr gebildet ist. Ich kann nicht richtig Sanskrit, ich kann das nicht lesen. Ja, aber du bist hier und liest es. Ja, mein Guru Maharaj hat mir das gesagt und ich mache das. Chaitanya Mahaprabhu fragte nach, aber ich sehe Tränen der Ekstase in deinen Augen. Was empfindest du? Was ist los? Der Brahmana schaute sich Chaitanya Mahaprabhu an und sah, dass hier jemand war, dem er sich rückhaltslos anvertrauen konnte. Und so sagte er, ja, also wenn ich die Bhagavad Gita nur aufschlage, erscheint in meinem Herzen ein Bild, ich sehe ein Darshan, ich sehe Krishna, der auf dem Streitwagen von Arjuna sitzt vorne, wo der Lenker sitzt, der Wagenlenker, und ich sehe ihn, wie er zu Arjuna, seinem Geweihten, die Bhagavad Gita spricht. Da wurde er plötzlich, als er das so sagte, wurde er ergriffen von Ekstase. Der sah das. Nicht in seinem inneren Auge sah er das. Dem war die Gita offenbart worden. Da war die Spota geschehen. Die Wortoffenbarung war geschehen. Nicht? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also wenn ich die Gita lese, ich kann auch nicht Sanskrit. Und wenn ich das lese, ja, oh, hab so lange schon gelesen. Oh, mal was Neues lesen, wäre auch nicht schlecht. Und so weiter. Da ist noch nicht die Spota, die Offenbarung da. Nur manchmal, wenn man liest, und das wird ja in den Retreats gelernt, da in Vrindavan, wie du lesen kannst und dann über den Text meditieren kannst. Also nicht so da durchpreschen auf Infosuche, sondern einfach da lesen und dir vorstellen, Krishna spricht das. Oh Sohn Pritas, toll. Diejenigen, die nicht verblendet sind, gibt's denn solche überhaupt noch? Die großen Seelen, klasse, was ist mit den großen Seelen? Die stehen unter dem Schutz der göttlichen Natur. Sie sind vollständig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, da sie mich als die höchste Persönlichkeit Gottes kennen, die ursprünglich und unerschöpflich ist. Also, und wenn man dann die Mercy hat von seinem spirituellen Meister, kannst du tatsächlich in so einem Text etwas sehen, du liest ihn und du liest ihn neu. Du merkst plötzlich, mein Gott, das wusste ich gar nicht, dass hier wird ja ein Weg aufgezeigt, wie man Krishna erkennen kann. Das mache ich auch mal. Also versuche ich auch mal, diesen Weg zu gehen. Und so ist da etwas. So, wenn du an Krishna denken willst, das ist mein Punkt, dann ist es sehr gut, über die aus den Heiligen Schriften zu lesen und sich da zu informieren. Das ist der erste Punkt, die erste Klasse. Es geht eigentlich darum, total versenkt zu werden in Gedanken, also absorbiert zu werden. Seht mal dieses Tuch an, das war ursprünglich weiß. Wie bei Maitreya Muni. Und dann hat jemand sich entschlossen, das grundsätzlich zu verändern, diese weiße Sache, und hat es in die Farbe gehalten, die orangefarbene, wo dieses Tuch dann diese Farbe absorbiert hat. Und jetzt sagen wir, du siehst ja orange aus. Ne? Also es ist schon wieder am Verbleichen hier, das muss mal wieder neu gefärbt werden. Nicht? Weil das, da ist ein Absorbieren geschehen. So, wenn du Krishna bewusst werden möchtest, wenn die da, und damit dein Bewusstsein von der materiellen auf die spirituelle Ebene übertragen willst, ist ganz wichtig, dass sich deine Gedanken absorbieren. Das reicht nicht dann nur zu lesen, dann ist es auch gut, ein Mantra zu chanten, das heilige Mantra, und zwar am besten über den ganzen Tag, auch wenn du wartest auf irgendetwas, immer wieder den Geist eintauchen, nicht, dass der sich spirituell färbt und diese materielle Färbung verliert, die es im Augenblick ist. Das ist der erste Punkt in dieser Lebensschule. Ich sage noch den zweiten, die vier können wir nicht durchgehen, das müssen wir beim nächsten Mal machen. Zwei Schulklassen reichen aber auch am Anfang. Nachdem du gedenkt hast, denkt wie sagt man das in Deutsch, gedacht. Ich spreche zu viel Englisch. Das ist also, irgendwann verliert man dann seine deutschen Vokabeln. Nachdem du also über Krishna gedacht hast, ist es sehr wichtig, dass der zweite Schritt kommt, nämlich dass sich das ausdrückt. Sieh mal, wirkliche Gedanken tun sich immer auf einer physischen Ebene ausdrücken. Neulich war ich mal im Flugzeug und in dem Warte-Lounge, also wo man sich aufhält, bevor man ins Flugzeug ging, war so eine total parfümierte, die sah so wie so ein Tannenbaum aus, so war sie beschmückt und roch also ganz intensiv und sah auch so wie so ein Weihnachtsbaum geschmückt aus und hatte ein riesen Dekolleté, wo man bis zum Plutoplaneten gucken konnte, wenn man da reinguckte. Ne? Also, ich hab das nicht gemacht, aber ich habe das so schon und ich dachte, oh, also hoffentlich setzt sie sich ordentlich weit von mir weg, sonst ist das so in der Atmosphäre, da kann man nicht fliehen. Und dann setzte sie sich also zwei Reihen hinter mir, hinter so einem Geschäftsmann hin, der also sein Laptop nahm und dann arbeitete und sie war da so und so und hat dem armen Geschäftsmann diesen Pluto-Blick und ich sah so richtig, wie der anfing. Ich habe einmal nachgeguckt, weil mich hat das total von der Experimentalpsychologie her interessiert, was da passieren würde. Und es war tatsächlich, der fing an zu schwitzen, der arme Kerl. Der wurde hochrot und so weiter. Der hat was im Herzen verspürt, was sich äußerlich dann auch zeigte. So, das ist ein weiteres Beispiel für das, was ich ausdrücken. Bitte, ich gebe zu, dieses Beispiel ist ein bisschen schillernd. Also vergesst bitte das Äußere, dieses Beispiel, und geht in den Kern dessen, was das sagen will, rein. Nämlich, dass die Gedanken sich dann also bei den meisten Menschen physisch da zeigen. Nicht? So hiervon spricht Krishna. Wenn du anfängst über Krishna zu denken, dann kommt der zweite Punkt. Bhava Mat Bhakto. Bhava heißt eine Gemütsstimmung, die du innerlich hast, die sich dann ausdrückt in physische Transformation, also Handlungen, die dann kommen. Benutze deine Sinne, all deine Sinne, wie die Augen, die Ohren, in dem Dienst von Krishna, wie dass du über Krishna hörst, dass du mit der Zunge chantest, dass du Krishna auf dem Altar siehst, dass du vielleicht den Tempel sauber machst und beschmückst, dass du Bilder malst oder Blumen abrupfst, Blumen pflückst, dass du Krishna Girlanden machst und Ornamente gibst und so weiter und so fort. Tu etwas Praktisches, sonst wird dir das, was du denkst, bald aus dem Kopf gehen. Wenn du einen Gedanken hast und diesen Impuls, der diesen Gedanken mitbringt, nicht in der äußeren Welt manifestierst, dann führt das zu einer, das ist nicht richtig, das ist nicht ganzheitlich gedacht, das ist nicht komplett. Nicht? Deswegen, wenn jemand ich weiß, als wir in der guten alten Zeit, gab es manchmal Leute, die zu unserem Tempel kamen, die sehr faul waren. Ich war auch immer so faul. Ich wollte nichts tun, ich wollte nur lesen, von morgens bis abends. Und dann wurde Prabhupada gefragt, was macht man mit diesen faulen Leuten, die nicht sich beteiligen wollen in den Aktivitäten des Tempels. Und Prabhupada sagte, lass sie chanten. Die sollen einfach anfangen, mit einem Sinn Krishna zu dienen, mit dem Ohr und mit der Zunge, exi 2. Und dann werden sie automatisch in eine Stimmung kommen, wo sie mehr tun wollen. Prabhupada hat das auch, da war einer, dem sagte Prabhupada, du die wollten alle rauswerfen aus dem Tempel, aber Prabhupada sagte, du brauchst nur 16 Runden zu chanten, den Rest der Zeit kannst du essen und schlafen. Das tat er auch mit einer unglaublichen körperlichen Ausdehnung und einer entsprechenden Schlafmusik, also der schnarchte. Und Prabhupada wurde nochmal gefragt. Und er sagte, kein Problem, wenn der anfängt mit der Zunge und mit dem Ohr Krishna zu dienen, Hare Krishna, Hare zu chanten, ne? Dann wird das andere schon folgen. Und das stimmte. Er sitzt heute vor euch. Ich war so einer, ich wollte nichts tun. Also, ich jetzt tue ich eine Menge manchmal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bhavamat Bhakto, denke, so fängt es an. Du denkst an Krishna und dann wirst du plötzlich auch für Krishna aktiv. Das sind die ersten beiden Klassenräume. Da kann man ganz viel drüber sagen. Was zum Beispiel könnte man jetzt in die neuen Vorgänge des aktiven, hingebungsvollen Dienstes hereinkommen, Navanga Bhakti, und erklären, wie aus diesen Tätigkeiten plötzlich, wenn du das tust, dir plötzlich eine Wirklichkeit erwächst. Du kannst plötzlich spirituelle Wahrnehmung haben und du kannst Krishna auf dem Altar sehen. Und dann ist Krishna eben für dich deine Wirklichkeit und nicht etwas, was du nur in einem Buch liest, sondern das Buch ist aufgegangen und du siehst es. Kennt ihr das aus der Kindheit? Da gab es diese Aufstellbücher. Ich hatte ein Buch mit einer Ritterburg. Das machte man so auf und dann, da war eine ganze Ritterburg von, wie hieß der nochmal? Von Berlichen? Götz von Berlichen? War das nicht ein Ritter? Ich glaube, das war die Berlichen von Berlichenburg. Das sah man dann so. Und so kann auch der Text der Bhagavad Gita für dich etwas Sichtbares werden. Du kannst plötzlich, vielleicht nicht ganz gleich am Anfang wie der Brahmana, der da Krishna auf dem Streitwagen sah und für den das also Realität war, kannst du wirklich diese spirituellen Dinge wahrnehmen. Es fängt an mit dem Denken. Viele von euch denken zu viel an, wo kommt das Geld her? Wie diese blöden Steuergesetze. Und dann Verschwörungstheorie, die Wirtschaft stürzt total ab, schnell alles in Gold wechseln. Das sind alles materielle Themen. Ne? Und viel mehr noch. Und oh, wie kriege ich das geregelt und das? Und das ist manchmal auch so schwierig. Heute habe ich versucht zu lesen, aber ich war so froh, Berlin zu verlassen. Kennt ihr dieses Gefühl? Man kriegt so einen Berlin-Koller. Das ist richtig, man muss aus dieser Stadt, die einen lebendig auffrisst, heraus. Und ich war so froh, oh, jetzt geht's. Und dann kam da noch, oh, du musst jetzt noch ein Haus angucken. Oh nein, nicht schon wieder. Und da, ich kann mich noch deutlich daran erinnern, ich versuchte dann zu chanten und mich richtig zu konzentrieren und ich merkte, ich denke immer daran, ich treffe dann meine Sekretärin und der gebe ich meine ganzen 1000 E-Mails, die diktiere ich auf dem Band noch, keine Angst, das sind nicht 1000. Und dann mache ich die noch schnell fertig und ich merkte, wie mein Geist einfach nicht sich, der wollte nicht sich konzentrieren auf Chanten. Und da habe ich versucht, was zu lesen. Ging auch nicht. Ich bin bald aus Berlin heraus. Juhu. Jetzt schreibe ich noch kurz das eine E-Mail da an so und so. Und dann, nicht? Und dann, der Geist will einfach manchmal nicht. Kennt ihr das? Also man muss wirklich, das ist nicht so einfach, an Krishna zu denken. Das ist eine Schule. Da muss man auch manchmal gegen den Strom, gegen den eigenen materiellen Geistesstrom gehen. Aber wenn wir das jetzt nicht lernen, ja, nächstes Leben, wer weiß, ob wir es da lernen. Wenn wir das immer vor uns her schieben, wer sagt nur, wann wir es dann angehen. Das ist ganz wichtig, das zu machen. Und deswegen bei uns in also Prabhupada, der für mich mein Bezugspunkt ist, mein spiritueller Meister, der legte halt Wert darauf, dass wir chanten und also mit Aufmerksamkeit und dass wir am Tag eine Stunde lesen würden in den Schriften. Nicht? Das war, da hat er wirklich Wert drauf gelegt. Oh, sehr viel Wert drauf gelegt. Gut, was möchte ich heute in der Zusammenfassung sagen? Ich möchte sagen, die Wirklichkeit, in der wir partizipieren, ist ganz und gar abhängig davon, wo wir uns schulen, in welche Lebensschule wir im Leben machen. Und Krishna-Bewusstsein ist so etwas wie eine Lebensschule. Und hier in diesem Text, wenn ihr den privat für euch nochmal lesen wollt und auch die anderen Punkte nochmal lesen wollt, ist es im 18. Kapitel der Bhagavad Gita-Text. Ich glaube 65, aber ich schaue nochmal. Ja, weißt du es, Maitreya Muni? Maitreya Muni sagt 65, ich glaube ihm das. Nicht? Also wenn ihr das... Ich mache es oft so, dass ich mir diese Punkte einfach aufschreibe, diese vier Klassenräume, und dann bewusst mir verschiedene Aufgabenbereiche stelle. Zum Beispiel Denken an Krishna, das ist ein großes Thema. Wo genau, wie genau? In Vrindavan mache ich persönlich das so, dass mich interessiert, was macht ein Krishna gerade? So wie es gibt eine Meditation, wo die Tätigkeiten Krishnas an die Phasen der Zeit, also erste Phase der Zeit ist von ganz früh und dann ist eine von 6 bis 8.24 Uhr und so ist der Tag eingeteilt, sodass die Devotees von Krishna denken können an Krishna. Oder ich denke, ich will mal die barmherzigste Inkarnation Krishnas kennenlernen, Chaitanya Mahaprabhu, mache ich mir ein Projekt, das Chaitanya Charitamrita zu lesen und dann einzelne Punkte daraus zu nehmen und daraus Vorlesungen vorzubereiten. Nicht? Und Bhavamat Bhakto, etwas für Krishna zu tun. Ich fand das eben so schön, wie Gopati eben was für Krishna tat. Man merkte, du bist nicht so oft in dem Altardienst beschäftigt wie Mohini Pri. Habe ich das richtig wahrgenommen? Nicht so. So gibt es also verschiedene Dinge, wo wir richtig lernen können, uns auf Krishna zu fixieren. Denn das ganze Thema wirklich des Lebens ist Absorption. Nicht? Wie in dieser Geschichte von dem Indianer, der einfach auf die Natur fixiert war und die dann auch wahrnahm. Selbst in Manhattan. Im Gegensatz zu den ganzen Geldfüchsen da, die, also Amerika, New York ist schlimm, das ist wirklich Finanzkapital der Welt. Gut, das wollte ich gerne mit euch teilen heute. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Jetzt müssen wir mal sehen, Gopati, darf ich dich bitten, mal zu fragen, ob die Dias schon, ob das alles fertig, vielleicht, wie wollt ihr das zeigen? Habt ihr hier so ein... Oh, klasse, ja. Dann könnt ihr das ja vorbereiten und ich frage einfach, ob noch... möchtet ihr irgendetwas fragen von irgendeinem Bereich? Wir kennen uns ja.
Vers ist es im 9. Kapitel, den du gesagt hast, der Doppelte?
Der letzte, 9,34, glaube ich, also der letzte Vers. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt dazu, genauso wie ein Mann einen Schlüssel zu seinem Tresor in einer kleinen Box hat, ne? Der liegt da so in der Mitte, oben ist ein Holzdeckel und unten der Holzboden, also Holzkiste. Genauso ist dieser Text in der Mitte der Bhagavad Gita eingebettet, nämlich 9, was ist das? 33, 34, ich kann mir sogar eine Zahl merken können auf meine alten Tage. Hier, für dich. Also kannst du nachher hier, wenn du in deiner privaten Lesezeit bist, und vielleicht mal die Texte vergleichen und die Erläuterung vergleichen, die Prabhupada da gibt. Hier zum Beispiel zu dem letzten Punkt, dass es auch, dass man also nicht nur an Krishna denken soll, sondern dass man das nach außen bringen wird. Da sagt Prabhupada was ganz Interessantes, was ich mal las, spricht da, glaube ich, von Gartentätigkeit. Nee, ist doch nicht hier. Ja, hier sagt er das. In Indien gibt es Hunderttausende von Krishna-Tempeln, wo hingebungsvoller Dienst praktiziert wird. Bei dieser Art der Verehrung muss man Krishna seine Ehrbietung erweisen. Man sollte, und jetzt sagt er, wie man den Körper in Krishnas Dienst stellt. Man sollte sich vor der Bildgestalt verbeugen, Buddha und Mister, und seinen Geist, seinen Körper, seine Tätigkeiten, kurz um alles, in Krishnas Dienst stellen. So wird man in der Lage sein, sich ohne Abweichung völlig in Krishna zu versenken. Also diese völlige Versenkung oder Absorbierung ist sehr wichtig. Wundere mich, ich erinnere, dass da war was. Das kommt an anderen Stellen vor, wo Prabhupada darüber spricht, dass in der alten Zeit haben die geweihten Krishnas sich so in Krishnas Dienst beschäftigt, dass die so Garten gehabt haben und die Gartenfrüchte Krishna dargebracht haben oder die Blumen. Toll, ne? Das beschäftigt einen sehr gut, ne? Also es geht um Vertiefung, von der materiellen Ebene auf die spirituelle zu kommen.
Mhm. Eine Frage mal, du hast vorhin mit der Geschichte mit der Kaulquappe erzählt.
Oh ja.
Sozusagen, dass man Angst vor was hat, was eigentlich nicht wirklich existiert. Und jetzt frage ich mich aber, weil Maya eigentlich übersetzt, also die materielle Energie auch das ist, was nicht ist, also das, was nicht ist, übersetzt bedeutet.
Ja.
Jetzt hat Prabhupada aber gesagt, man soll doch in gewissen, ja, vielleicht nicht Angst, aber gewisseres Respekt trotzdem vor Maya haben, weil ja, man ja doch irgendwo damit in Berührung ist.
Er sagte mal eine Kritik an uns, seinen Schülern, er sagte, meine einzige Kritik an euch ist, ihr habt nicht genug Angst vor Maya. Ja, das ist eine andere Perspektive. Da, hier geht es in dem, also wo Prabhupada hier drüber spricht, ist tatsächlich, dass man sieht, was sind die Konsequenzen eines nicht spirituell ausgerichteten Lebens. Und man sollte sich dann sagen, ja, das ist die Konsequenz. Das ist die Konsequenz. Das kann einem so eine gesunde Angst machen. Es gibt zwei Arten von Angst. So eine lähmende Angst, wo du gar nichts mehr machen kannst, wo du wie so ein Kaninchen, was von der Schlange fixiert wird, da bist und lebensuntüchtig bist. Und dann gibt es einfach so eine Motivation. Angst ist ja nicht immer so schlimm. Also ich weiß zum Beispiel, einmal bin ich im Himalaya gewandert und da kam so ein Maultiertreiber vorbei und haben gesehen, dass ich schon müde war und haben gesagt, können Sie, ich kann mich auf ein Maultier hinsetzen. Und dann habe ich das getan. Nie wieder. Dieses eine Maultier wollte nämlich auch ein bisschen bequem gehen und nicht mit so einer Last und tänzelte dann am Abgrund vorbei, so ganz bewusst. Ich vergesse das nie, ich bin nicht schwindelfrei, ich habe ein Riesenproblem mit Schwindelsachen. Deswegen konnte ich auch nie vom 10-Meter-Turm runterspringen. Ich wusste, wenn ich da runterkomme, dann taumle ich da schwindelmäßig zum Bauchklatscher rein. Nicht? Und das ist ja höher als 10 Meter. Und da habe ich dann gedacht, nee, das ist nichts für mich. Und diese Angst vor Höhen ist manchmal ganz, rettet einen Menschen, verrückte Sachen zu machen. Es gibt so eine, ich weiß nicht, ob ich genau deine Frage getroffen habe, aber das ist eine eine andere Perspektive. Nicht? Also einerseits Maya macht unbegründete Ängste, nicht? Das war das Thema. Andererseits sagt Prabhupada, man soll Angst haben. Das ist, geht da um eine andere Perspektive. Mhm. Ja. Gut. Wer seid ihr denn alles, wenn ich fragen darf? Darf ich? Ich kenne noch nicht alle von euch. Wie ist dein Wirtername, bitte?
Pranam.
Ja?
Jiva
Goswami Prabhu. Hendrik kenne ich. Du kommst aus Weimar?
Ja.
Oh ja. Weimar. Und da habe ich eine ganz tolle Vergangenheit gehabt. Wir hatten diesen Tempel. Oh, warum haben wir den aufgegeben? Ach, der war so super. Am Park. Roten Häuser.
Waterfall Parkway.
Ah, du kennst ihn sehr gut. Der war auch so schön.
Der war auch schön,
ja. Oh. Das war eines der Fehler, die wir gemacht haben im Leben. Also ich hab nichts mit der Entscheidung zu tun. Zum Glück habe ich mal nichts mit einer wilden Entscheidung zu tun. Weimar, oh ja. Weimar. Der Goethepark. Hof Weimar. Jena kenne ich. Wo ist dieses Schiller-Denkmal? Wo, in der Fußgängerstraße? Ist das in Weimar? Oder?
Das ist in Weimar.
Ja?
Also Goethe-Schiller, wo sie beide da
auf dem Richtig. Stehen.
Das ist in Weimar.
Theaterplatz.
Richtig. Oh ja, oh. Da haben wir so oft, nach der Wende haben wir da oft Kirta gesessen und gesungen. Mit Ram Schrader. Also Stunden. Du kommst, glaube ich, aus Erfurt, ne?
Also,
du bist Michael doch, oder?
Matthias,
der Freund von Maitreya Muni. Ich weiß noch, der. Und neben dir ist das deine Freundin?
Ja, das ist Claudia.
Claudia, hallo Claudia. Ich habe ein bisschen von dir gehört. Matthias hat mir einmal unglaublich helfen können, als ich... als ich mal wieder so einen Warnschuss gekriegt habe im System. Es geht jetzt gut übrigens. Ich habe mir viel zum Herzen genommen, was du gesagt hattest. Und du, wie heißt du nochmal?
Steffen.
Von wo?
Auch aus Jena.
Auch aus Jena, klasse. Und du, wenn ich fragen darf?
Jani.
Jani? Juliane. Klasse Name. Und hallo! Du siehst ja absolut naturmäßig aus heute. Wie so ein kleiner Waldschrat, nicht? Sehr gut.
Ich hätte jetzt, nachdem ich doch mal zu einer Frage kaufe.
Bitte, bitte.
Weil mein großer Sohn hat mich jetzt gefragt, wer hat zuerst an Krishna geglaubt?
Wer hat zuerst an Krishna geglaubt? Diese Fragen haben es in sich, nicht? Danke. Kennt ihr das, wenn Kinder so fragen? Und, mein Gott, jetzt.
Losgestanden.
Ja, ja. Was sollte man dazu? Wie alt ist das? Kommt wirklich auf.
Neun?
Neun Jahre. Was sagt man da zum Neunjährigen? Wer hat zuerst an Krishna geglaubt? Also, ich muss jetzt sagen, also ich würde sowas sagen für ein Kind, ja, der erste Devotee, der erste Geweihte, werde auch zum Devotee. Einmal hat mich ein Kind gefragt, Satchinanda Swami, wo ist Krishna? Sagt man das jetzt? Und dann sagte ich, auf dem Altar. Und dann ging das Kind für 2 Wochen täglich zum Altar und sagte, kam dann zurück und sagte, ich sehe Krishna nicht. Habe ich die Eltern gefragt, wie also auf dem Altar? Ich konnte nicht verstehen. Nein, das Kind, Krishna spielt doch auf einer Flöte und auf dem Altar hörte, man hörte nichts. Das ist ein Manneken, hat das Kind gesagt. Manneken, sagt man das so heute noch? So eine Schaufensterpuppe? Ja, wie sollst du das jetzt zum Kind sagen? Wenn du jetzt mit einer Riesenphilosophie kommst, Postkasten und alles Mögliche, dann habe ich gesagt, also ich habe wirklich versucht, dem Kind das zu, weil es ging darum, dieses kleine Kind, die Eltern waren Devotees und das Kind ist auch ein super Devotee, aber hat jetzt diesen Gedanken. Es hört nicht die Flöte und es kann nicht Krishna sein. Da habe ich gesagt, hoffentlich ist das okay mit euch. Ich habe denen gesagt, also Krishna siehst du in deinen Träumen und hörst in deinen Träumen. Der kommt dich dann besuchen, habe ich so gesagt. In your dreams Krishna will come and then you see him. Und ich wusste schon, also wenn da jetzt nichts passiert, dann bin ich bloßgestellt, weil das ist nicht eine gute, das ist nicht eine sehr philosophische Antwort. Du kannst über alles Mögliche träumen. Und was Träume sind, Schäume, ist nicht eine sehr gute Antwort. Ne? Habe ich gebetet. Und dann kam so nach einem halben Jahr kam so eine E-Mail. Ich hatte das vergessen von den Eltern. Nicht eine halbe, zwei Monate. Nach zwei Monaten, ich habe in Indien die getroffen und kam so nach zwei Monaten. Unsere Tochter träumt laufen vor Krishna und hört Krishna Flöte spielen. Oh, ich sage, hi Glück. Ich bin gerettet. Ich hatte dann zum Altar, habe ich denen gesagt, ja, du musst Krishna mit Liebe sehen. Und da hat das Kind das versucht, aber das. Also bei Kindern ist es ganz wichtig, du musst connecten mit dem Level, wo dein Kind gerade ist. Und Neunjährige sind schon wieder ganz anders als Siebenjährige, habe ich mir sagen lassen. Deswegen muss man bei den Kindernbüchern muss das unterschiedlich sein. Nicht? Also nicht jedes Kindesbuch ist für jedes Kind. Aber ich wusste nicht, ob ihr das schon wusstet. Also Riesenunterschied. Pauli. Also, wer hatte zuerst an Krishna geglaubt? Das ist die Frage hier, die wir gerade schwelzen und behandeln. Und ich würde sagen, der erste Devoti von Krishna. Antaranga Shakti, du hast Kinder, was würdest du sagen? Also lass es mal versuchen, Pauli zufriedenzustellen. Ja, der Urmensch ist Brahma. Brahma hat die Welt geschaffen. Das ist der Weltschöpfer. Und der hat total an Krishna geglaubt. Der hat ein Lied gesungen über Krishna. In dem Lied hat er gesagt, oh Krishna, du hast Lotusaugen. Und eine Faunfeder auf dem Kopf. Und das hatte Brahma gesehen. Also Krishna hatte sich Brahma gezeigt. Aber Krishna hat ja auch sein eigenes Königreich jenseits dieser Welt. Und da gibt's auch, da gibt's Leute, die da sind, sind nur Devotees. Es gibt niemand anderes. Es gibt da keine Nichtgläubigen an Krishna. Die sind alle hier in der Welt gelandet. Ich würde sagen, da muss die Mama nochmal mit dem Pauli sprechen.
Ja, aber ich hätte dazu nochmal eine Frage.
Ja.
Wer letztendlich wirklich daran als erstes jetzt für uns Erwachsene jetzt geglaubt hat, wie gesagt, das heißt ja auch, die Seelen sind ewig.
Ja.
Heißt es, die waren schon immer da?
Ja.
Und die Krishna erschaffen.
Da kommst du auf ein ganz, ganz, ganz heiß umstrittenes philosophisches Thema, was ich hier, also Wenn ich hier jetzt anfangen würde, dann würdet ihr mich niemals wieder einladen, weil ich euch unendlich lange auf eure Prasada warten lassen würde. Aber ganz kurz, es ist sehr schwierig, sich mit einem materiellen Geist das vorzustellen, was jenseits der materiellen Gegebenheiten gehen. Ich möchte ein Beispiel gerne geben. Ich war in Delhi in einer Ausstellung eingeladen, wo die über die Flugkörper, die Vimanas waren, diese uralten Flugkörper. Und da geht es darum, dass ich habe mich dann erkundigt, wurden die dann angetrieben? Und die Antwort, die ich erhalten habe, war: Sonnenlicht geht in 9 verschiedene Diamanten herein und daraus wird kinetische Energie gewonnen. Also, wie soll man das verstehen mit unserem Alltags-BMW-Verständnis, wie also ein BMW sich fortbewegt? Da gibt es bestimmt auch noch ganz, ganz viele Detailerläuterungen, wie man so ein Fluggefährt nachbauen kann. Also, das schon ist schwierig, aber wie jetzt wir gleichzeitig ewig sind und dann von Krishna ausgehen, ich kann dir nur ein Bild geben, was ich mal gehört habe, von den Sonnenpartikelchen, die in der Sonne drin sind und sich dann aber an einem bestimmten Zeitpunkt durch diese Helium-Explosion oder wie sich das nennt, also so fit bin ich da nicht, aber so als Strahlen so in diese Welt ergießen. Also so kann ich, das ist ein Bild, was mir hilft, das zu verstehen. Wie kann also etwas zur gleichen Zeit anfangslos sein, aber dann auch einen Anfang haben? Was also etwas ist bei Krishna. Aber du, das ist ein Riesenthema. Ich möchte dich um deine Güte bitten, lass uns das jetzt nicht anfangen. Also du kannst ja Maitreya Muni fragen. Dann könnt ihr da diskutieren. Ich glaube, wir sind soweit mit den Dias. Wir möchten euch jetzt ganz kurz noch auf eine Reise nehmen. Unsere letzte Indienreise wollte ich euch sehr gerne zeigen. Und dann wollen wir ein bisschen Prasada zu uns nehmen. Es geht los, wir gehen nach Indien. Wir brauchen dich auch sogar, weil wir singen immer noch dazu. Inzwischen, ich würde hier mal sehen. Gorahari müsste, also ich kann so das machen. Maitreya, kannst du hier bleiben oder du kannst auch da nach vorne gehen?
Egal, wo immer du willst.
Actually, du kannst dich da, ja, du kannst dich da hinsetzen. Pauli, ne? Und Pauli ist ein Rufname oder? Ach so, ist der Spitzname? Klasse.
Ich bleib hier mal.
Ja, kannst du sehen. Gut. Ich bin so gerne bei euch. Das ist so eine familiäre Atmosphäre. Ups, familiäre Atmosphäre. Ich hab schon ein bisschen Whisky getrunken. Gorahari, can you come here and give? Ist hier jemand, der die Kartel spielen kann oder der also Zeit hatte, hier mit uns zu sein? Bist du Armin oder
Sebastian?
Okay. Also, ich möchte euch sehr gerne kurz entführen.